von anderen.
Danke. Ja.
Der Gruppe DAS aus Zürich. Und ja, das Thema heute ist der Tod aus vedischer Sicht, Sterben und Transformation. Ja, ist das gut? Okay. So. Ups. So, wir lesen aus der Bhagavad Gita aus dem 8. Kapitel. Text 6. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Yam yam vapi smaran bhavam.
Yam yam vapi smaran bhavam.
Yachatyam te kalevaram.
Yachatyam te kalevaram.
Tam tam evaiti kandeya.
Tam tam evaiti kandeya.
Sada tat bhava bhavita.
Sada tat bhava bhavita.
Yam yam vapi smaran bhavam.
Yam yam vapi smaran bhavam.
Jayatyam te kalevaram.
Jayatyam te kalevaram.
Tam tam evaitya kanteya.
Tam evaitya kanteya.
Sada tat bhava bhavita.
Sada tat bhava bhavita.
Yam yam vapi smaram bhavam.
Yam yam vapi smaram bhavam.
Vachati ante kalevaram.
Vachati ante kalevaram. Tam tam.
Tam tam evaiti kanteja.
Tam tam evaiti kanteja.
Sada tat bhava bhavita.
Sada tat bhava bhavita. Yam yam. Was auch immer, war api, überhaupt, smaran, sich erinnert, bhavam, Natur, tyajati, gibt auf, ante, am Ende, kalevaram, diesen Körper, tam tam, ebenso. Eva, gewiss, Eti, bekommt, Kantea, Osom Kuntis, Sada, immer, Tat, diesen, Bhava, Seinszustand, Bhavitaha, sich erinnernd.
Wir müssen noch klären, wer Englisch und Russisch. Weiter mal das Englisch.
Englisch, ja.
Von Russisch? Von Russisch? Wer noch?
Anuski.
Auch jemand in Russisch?
Можно перевод на русский.
Все понимают?
Нужен, нужен.
Один человек точно.
Да, вы только по-русски вот все втроем.
А я могу по-немецки.
Можно переводить? Садись
переводить.
Okay. Übersetzung und Erläuterung heißt die Vangres, ist die Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Was auch immer der Daseinszustand ist, an den man sich erinnert, wenn man seinen Körper verlässt, wo so kommt es. Diesen Zustand wird man ohne Zweifel erreichen. Erläuterung. Dieser Vers erklärt den Vorgang, wie man im kritischen Augenblick des Todes seinen Daseinszustand, das heißt seinen Körper, wechselt. Wer am Ende des Lebens, wenn er seinen Körper verlässt, an Krishna denkt, erreicht die transzendentale Natur des höchsten Herrn. Aber es ist nicht wahr, dass jemand, der an etwas anderes als Krishna denkt, die gleiche Transzendentalebene erreichen kann. Darüber sollten wir uns klar bewusst sein. Wie ist es möglich, im richtigen Bewusstsein zu sterben? In diesem Zustand ist das Beispiel von Maharaj und Bharat sehr lehrreich. Obwohl er eine große Persönlichkeit war, dachte er am Ende seines Lebens an ein Reh. Und so wurde er in seinem nächsten Leben im Körper eines Reh geboren. Als Reh konnte er sich zwar an seine vergangenen Tätigkeiten erinnern, aber dennoch war er gezwungen, in diesem Tierkörper zu leben. Natürlich beeinflussen die Gedanken und Handlungen unseres gegenwärtigen Lebens unser Bewusstseinszustand zum Tag des Todes. Und so wird das nächste Leben vom gegenwärtigen Leben bestimmt. Wenn man ein Leben in der Erscheinungsweise der Tugend führt und immer an Krishna denkt, ist es einem möglich, sich am Ende des Lebens an Krishna zu erinnern. Dies wird einem helfen, zur transzendentalen Natur Krishnas erhoben zu werden. Wenn man in den transzendentalen Dienst Krishnas vertieft ist, dann wird der nächste Körper, den man erhält, transzendental, spirituell sein und nicht materiell. Deshalb ist das Chanten von Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, der beste Vorgang, um aus dem Wechsel des Daseinszustands am Ende des Lebens einen Erfolg zu machen. Om Jnanati Menandasya Genamjana Shalakaya Chakshurum Milatam Yenatasmai Shri Guruvi Namaha Shri Chaitanya Namo Bhistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Gadamayam Dadati Svapadatikam Vanchakalpada Rubyascha Kripasim Gubyayena Cha Patitanam Padanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadvashta Jatesha Shtarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Vedanta Shiva Sadhguru Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Nochmal im Vers. Was auch immer der Daseinszustand ist, an den man sich erinnert, wenn man seinen Körper verlässt, also kommt diesen Zustand, wird man ohne Zweifel erreichen. Hare Krishna. So, das ist ein sehr bekannter Vers und Krishna beschreibt die Wissenschaft des Sterbens oder die Wissenschaft des Wechsels des Körpers, beziehungsweise was bestimmt, was wir im nächsten Leben bekommen, was für einen Körper. Manchmal fragen die Leute, ja, wie ist denn das, wer bestimmt, was ich im nächsten Leben werde? Es gibt so einen Katalog, wo man aussuchen kann, oder? Ja, und ob das nächste Mal, wenn ich hier Geburt nehme, nicht ganz, sondern es ist eine Kombination von unseren Wünschen und unseren Handlungen und eben auch unserem Bewusstsein. Das heißt, das Bewusstsein, das wir haben im Zeitpunkt des Todes, bestimmt, was für einen nächsten Körper wir erlangen. Und ein Vers davor, Krishna sagt, wer sich an mich erinnert, wird sicherlich ohne Zweifel auch eine transzendentale Natur erlangen, einen transzendentalen spirituellen Körper. So, das ist ein sehr spannendes Thema und ich denke, ein immer aktuelles Thema, der Tod. Und gerne würde ich ein bisschen darüber sprechen, einerseits über natürlich die Wichtigkeit des Zeitpunktes des Todes, aber auch, wie wir in unserer Gesellschaft den Tod oft verdrängen. Der Tod wird oft verdrängt. Und wie Spiritualisten eigentlich sich dem Tod sehr bewusst sein sollten immer. Dann wollen wir anschauen, was passiert genau im Zeitpunkt des Todes, weshalb ist dieser Zeitpunkt so wichtig. Und dann zum Schluss, wenn die Zeit reicht, wollen wir noch darüber sprechen, wie der Tod auch ein Auslöser für Transformation sein kann, beziehungsweise wie Transformation sehr viel mit Tod oder Sterben zu tun hat. Und Transformation ist schlussendlich das, was wir anstreben. Krishna-Bewusstsein ist eine Transformation des Herzens. Das ist das Ziel, dass wir vom Ich und Mein zum Diener von Krishna werden. Und das ist ein Prozess, Er braucht ein bisschen Zeit. Und vor allem braucht er auch innere Arbeit. Und ja, da werden wir auch noch drüber sprechen. So, der Vers hier sagt im Prinzip, einfach gesagt, der Todeszeitpunkt ist ein wichtiger Test. Weil an was immer wir uns erinnern, im Zeitpunkt des Todes, entscheidet über unser nächstes Leben. Wenn ich mich an Krishna erinnere, gehe ich zurück zu Krishna. Wenn ich mich an etwas anderes erinnere, werde ich in dieser Welt hier geboren, entsprechend meinen Gedanken. Und interessant, Srila Prabhupada hat oft ein Sprichwort, ein bengalisches Sprichwort, in diesem Zusammenhang zitiert. Molam Gale Shadam Borika Hoya. Something like this. I'm not such good in Bengali. But it says, das heißt, zur Zeit des Todes wird deine spirituelle Praxis geprüft. So deine Sadhana, deine Praxis, da gibt es eine Abschlussprüfung. Und wann findet die statt? Beim Tod. Im Tod, das ist eigentlich der ultimative Test für die Tiefe und die Aufrichtigkeit deines spirituellen, unserer spirituellen Praxis. So im Alltag, ich chante meine Runden, da prüft niemand, wie aufmerksam ich chante. Da fragt einfach kaum jemand. Aber im Zeitpunkt des Todes wird sich dann herausstellen, wie tief meine Praxis wirklich war. Und deshalb gilt dieser Zeitpunkt als ein Test oder Abschlussprüfung. Aus diesem Grund, Spiritualisten sind sich eigentlich sehr bewusst, dass der Tod ein wichtiger Zeitpunkt ist und deshalb bereitet man sich auf den Tod vor. Aber Materialisten, die wollen das Leben genießen und deshalb ist der Tod eigentlich etwas, was sie eher verängstigt. Ne? Also entweder spielt der Tod keine Rolle, weil wenn du ein Atheist bist, was passiert nach dem Tod? Licht aus, Game Over, ist fertig, oder? So, wenn ich nicht mehr existiere, dann spielt es keine Rolle. Also dann, es gibt ein Leben, dieses Leben muss ich genießen, wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Und danach ist ja nichts. So, dann hat der Tod eigentlich keine Bedeutung. In dem Sinn, also keine Bedeutung im Sinn, es passiert nachher nichts. Und, aber weil es halt zeitweilig ist, weil ich nur ein kurzes Leben habe, das ist beschränkt, dann muss ich das Leben möglichst genießen. Ne? Und der Gedanke an den Tod ist eher mit Ängsten verbunden, weil ja, irgendwie möchte man eigentlich doch nicht sterben. Deshalb Materialisten verdrängen den Tod. Und das sehen wir heute, die Menschen, die Kranken sind im Spital, die Alten im Altersheim und die Toten sind irgendwo im Krematorium oder im Friedhof auf der Stadtrand. Ich weiß nicht, wo der Friedhof hier in Hamburg ist, aber in Zürich, das Krematorium ist irgendwo am Stadtrand, am Wald, schön versorgt. Alles, ja, nicht sich daran erinnern. Und diese Mentalität, sich den Tod zu verdrängen, das sitzt sehr tief in der bedingten Seele. Gibt es eine Geschichte, die vier Nachrichten von Yamaraj. Da gab es einen sehr materialistischen Mensch, der hat sein Leben genossen und gelebt und plötzlich kam der Tod. Yamaraj hat angeklopft, hey, es ist Zeit, du musst gehen, deine Zeit ist abgelaufen. Was? Jetzt schon? Also könntest du mich wenigstens warnen, oder? Hättest du mir wenigstens irgendwie sagen können, dass es bald soweit ist? Hat er Yamaraj gesagt, hast du meine vier Nachrichten nicht bekommen? Die erste Nachricht war in deiner Kindheit. Die Zeit ist so schnell vergangen und schon bald warst du erwachsen. Das sollte dir schon mal Hinweis geben, dass das Leben eben kurz ist. Die zweite Nachricht war, als deine ersten grauen Haare kamen. Ich habe auch schon. Oder wenn du die Haare verlierst. Das ist die zweite Nachricht. Die Nachricht von Yamaraj. Der sagt, nicht mehr so viel Zeit übrig. Dann unterschiedliche Versionen der Geschichte. Die dritte Nachricht, Krankheit und körperliche Schwächen, wenn du einen Stock brauchst, das ist dann die dritte Nachricht, dann wird schon langsam Zeit, oder? Und die vierte Nachricht, wenn all deine Freunde und Verwandten sterben und du der Einzige bist, der noch da ist, dann weißt du auch langsam, bin ich dran. Für das sind die Nachrichten, die uns Yamaraj schickt, aber wir ignorieren sie trotzdem. Wir denken, mir geht alles gut. Im Mahabharata wird das Gleiche auch thematisiert, bekannte Geschichte. Die Geschichte, das wird im Aranya-Parva beschrieben. Das wird auch als Yaksha-Prasham genannt. Nämlich bezieht sich das auf das Gespräch zwischen Yudhisthir, dem König Yudhisthir, und einem Yaksha. Wisst ihr, was ein Yaksha ist? Ein Yaksha ist ein geistiges Wesen, das erscheint. Manchmal wird gesagt, der Yaksha erschien in der Form eines Kranichs. Manchmal heißt es eine Stimme im Äther. Aber er ist einfach ein mystisches Wesen, das erschienen ist. Das war so, dass die Pandavas haben ja viele Jahre im Wald gelebt, sie haben sich im Exil. Und dann haben sie sich im Wald verlaufen und haben unter einem großen Baum Zuflucht gesucht und sie waren durstig. Und zuerst Nakula und Sahadev sind gegangen, um Wasser zu suchen. Ich kam nie zurück. Dann Arjuna ging, zu schauen, was ist los mit unseren Brüdern. Arjuna kam auch nicht zurück. Dann ging Bhima kam auch nicht zurück. Schließlich ging Yudhisthira selber und plötzlich kam er an einen See, der See des Todes. Seine vier Brüder lagen alle tot am Ufer des Sees. Er war überrascht. Wie ist das möglich? Meine Brüder sind die mächtigsten Krieger des Universums. Ich sehe keine Spuren von Kampf, von alle Brüder liegen einfach bewusstlos tot da. Und dann ging er zum See und wollte das Wasser schöpfen, um sich zu erfrischen. Und dann kam eine Stimme aus dem Äther. Sei nicht so dumm wie deine Brüder. Niemand trinkt aus dem See, bevor er meine Fragen beantwortet hat. Yudhisthir, der Weiseste der fünf Pandavas. Okay, was hast du für Fragen? Und dann beginnt ein Gespräch mit dem Yaksha und dem Yudhisthir. Und es wird beschrieben werden, insgesamt 125 Fragen werden gestellt. Wir werden nicht alle besprechen, aber viele Fragen werden gestellt zum Thema Pflicht, Tugend, dem Selbst, die Seele, die Natur des Lebens, die Welt, Freundschaft, Glück, über den Kosmos und die Erde. Und Yudhisthir beweist seine Weisheit, indem er alle Fragen perfekt beantwortet. Jede Frage perfekt beantwortet. Okay, ich schaue mal, ob ihr auch so weise seid wie Yudhisthir. Ich habe ein paar Fragen hier. Was ist schwerer als die Erde? Oder wer trägt eine größere Last als die Erde? Die Erde trägt viel, ne? Der ganze Himalaya, alle Berge, alle Städte, ganz Hamburg wird getragen von Mutter Erde. Aber wer trägt eine größere Last als die Erde? Eine Mutter, die Kinder erzieht, trägt eine größere Last als die Erde. Wird gesagt, die Mutter, weil sie gibt ihr Leben auf, sie opfert ihr Leben für ihre Kinder. Das ist eine Glorifikation an die Mutter. Große Aufgabe, Kinder zu erziehen. Das ist einfach, der nächste. Was ist schneller als der Wind?
Der Geist,
genau. Ja, mit dem Geist kann ich denken, jetzt bin ich in Brindavan. Und sofort bin ich in Brindavan, im Geist. Der Geist ist schneller als der Wind. Ko Pandur Chidatasyasya. Wer ist der beste Freund des Lebewesens? Krishna, ja, das ist sicher. Ja. Krishna ist der beste. Krishna sagt, Suridam Sarvabhutanam, er ist der wohlmeinende Freund.
Die Seele und die Überseele in dem Herz.
Die Überseele, genau, Paramatma ist immer da, der beste Freund. Ja. Hier heißt es, die Tugend, Dharma, ist der beste Freund, dass sie den Menschen auch nach dem Tod treu bleibt. Und wenn du stirbst, alle deine Freunde verlassen dich, du kannst nichts mitnehmen. Das Einzige, was du mitnimmst, sind deine Taten. Deine frommen Taten, also dass die Reaktionen auf dein Karma nimmst du mit. Deshalb Tugend, oder wenn du dharmisch, religiös handelst, das ist dein Freund, er geht mit in den Tod. Und so weiter. Und dann kommt die berühmteste Frage, Kim Ascharyam, was ist das Erstaunlichste in dieser Welt? Was ist das Erstaunlichste in dieser Welt? Was ist das Erstaunlichste?
Dass man denkt, dass man nicht stirbt.
Genau, alle sterben um uns herum, aber wir denken, wir sterben nie. Kann nicht das Erstaunliche sein? Ja, das heißt, Ahani Ani Bhutani Gajanti Yamalayam Shesha Shavaravichanti Kim Ashayam Ataparam Ataparam. Tag für Tag gehen zahllose Geschöpfe in das Reich des Todes. Den anderen aber, die zurückbleiben, denken trotzdem, sie leben für immer. Kann es etwas Erstaunlicheres geben als das? Immer wieder sind wir begegnet, sehen wir Menschen, die sterben, und trotzdem denken wir, ja, mir passiert das nicht. Ich lebe für immer. Natürlich, theoretisch wissen wir schon, dass wir eines Tages sterben müssen. Aber in der Praxis, die Art und Weise, wie wir denken, fühlen und handeln, ist nicht so. Wir tun so, als ob wir immer leben. Aber auch unser Leben ist begrenzt. Der Raja Vidya, ein Schweizer Devoti, der auch der Verleger vom Govinda Verlag, ein wunderschönes Gedicht geschrieben, sehr poetisch. Das wird ein bisschen schwierig für den Übersetzer, aber sonst. So, wir leben in der Welt der Vergänglichkeit. Alles um uns und alles in uns wird fortwährend geschaffen, bleibt einen Atemzug und vergeht schon bald wieder. Wir leben in der Welt der ewigen Vergänglichkeit. Die Blume welkt, begann sie zu blühen, der Tag wird Nacht, die Jugend wird alter und vergeht schon wieder, als wäre sie nie wirklich hier gewesen. Wir leben in der Welt der ewigen Vergänglichkeit. Das wilde Spektakel des Entstehens und Vergehens wiederholt sich Tag für Tag, Jahr für Jahr, Leben für Leben, vor unseren Augen, denn wir leben in der Welt der ewigen Vergänglichkeit. Vor unseren offenen Augen befinden Herrscharen von Völkern, Menschen, Tiere, Pflanzen und Götter, Tag für Tag, Jahr für Jahr, Geburt für Geburt, die Bühne des Lebens, sehr poetisch, die Bühne des Lebens, ne? Und kommt, spielt eine Rolle, vor uns geht zu und wieder auf. Vor unseren offenen Augen betreten Herrscharen und Völker, Menschen, Tiere, Pflanzen und Götter, Tag für Tag, Jahr für Jahr, Alter für Alter, das Reich des Todes und sterben in der Welt der ewigen Vergänglichkeit. Mit unseren blinden Augen betreten auch wir, Geburt für Geburt, die Bühne des Lebens. Betreten wir, Alter für Alter, das Reich des Todes. Mit unseren blinden Augen denken wir, Todgeweihte, immer wieder und denken immer noch, angesichts dieses wilden Spektakels des Entstehens und Vergehens, nur Zuschauer zu sein, außerhalb und unberührt, und sterben immer wieder in der Welt der ewigen Vergänglichkeit. Kann irgendetwas in dieser Welt erstaunlicher sein? Schön, ne? Das Spektakel.
Ich habe mein Leben aber nicht dem Tod geweiht, sondern Gott.
Wir sind Gottgeweihte, ja. Aber die bedingte Seele ist Todgeweiht.
Nein, der Körper.
Der Körper, ja. Ja. Ja, ja. Aber deshalb sollten wir das Beste machen aus der Zeit, die wir in diesem Körper haben. Ja.
Wir leben in der Jetztzeit.
Genau, das ist richtig, ja. Zum Glück, die Seele ist zum Glück ewig. Ja. Das ist die gute Nachricht. Das ist die gute Nachricht. Die Seele lebt ewig, ja.
Genau.
Aber die schlechte Nachricht ist, dass der Körper zeitweilig ist und dass wir das Beste daraus machen sollten in der kurzen Zeit. Ja. Bhaktivinoda Thakur behandelt auch das Thema, wie man oft den Tod verdrängt. Dulabamana vachanna labhya samsare krishna nabujainotuka kaibo kahare Samsara, samsara kore, miche gela kala, labana koilu kichu, gatilo janala. Bhaktivinoda Thakur sagt, das menschliche Leben ist sehr eine seltene Möglichkeit, um spirituelle Vollkommenheit zu erlangen. Aber jetzt lamentiere ich. Ich habe mein Leben verschwendet und Krishna nicht verehrt. Wem soll ich meine traurige Geschichte erzählen, sagt er. Wenn dieser Körper tot umfällt, dann was bleibt übrig? Ich arbeite jeden Tag wie ein Esel so hart. Und ich weiß immer noch nicht, für wen ich eigentlich so hart arbeite. Ich bin umgeben von Illusionen. Ich verschwende meine Zeit unnützig mit unbedeutender Arbeit. Und die Nacht vergeude ich mit Schlaf. Und ich umgebe mich mit Opulenzen und Genuss und denke niemals dran, dass der Tod direkt neben mir sitzt. So, ganz nebenan. Der Tod kann jeden Moment kann zuschlagen. Und ich denke immer noch, alles ist gut. Wenn mein Körper stirbt, dann wird mein Körper auf den Kremationsgrund gebracht. Und dann viele Krähen, Aasgeier, Würmer kommen und die Hunde und Schakale werden sehr glücklich sein und ein großes Festessen haben mit meinem Körper. Shalila, Vihachal, Chalendra. Die Tiere werden ein Festessen haben, wenn sie meinen Körper verspeisen. Das ist die, und Bhaktivinoda Thakur sagt, das ist die Destination des Körpers. Entweder wird der Körper verbrannt, er wird Asche, oder er wird Nahrung für Tiere und dann wird er Kot, oder er wird begraben und wird zur Erde. Das ist die Destination dieses Körpers. Und doch denke ich, ich bin dieser Körper. Und es dreht sich immer aus um den Genuss und die Fürsorge dieses Körpers. Und die Seele wird vernachlässigt. So, das sind einige Gedanken von den Acharyas und den Schriften, wie die Menschen den Tod verdrängen. Jetzt, als Spiritualisten machen wir das ja anders. Wir wollen den Tod konfrontieren. Seid ihr dabei? Weil selbst unter den Devotis über das Thema müssen wir lieber nicht sprechen. Aber wir sollten. Es gibt auch im Lateinischen gibt's einen Begriff, der heißt Memento Mori. Erinnere dich, dass du sterben wirst. Und zwar wird beschrieben, ich habe es von Julius Caesar gehört, gibt vielleicht auch von anderen, aber Julius Caesar war der mächtigste Herrscher über das ganze römische Königreich. Und wenn er irgendwo, seine ganzen Heere standen da, Tausende, Abertausende, Hunderttausende von Menschen standen da, und er fuhr auf seinem Streitwagen und alle jubelten zu ihm und er fuhr dann hindurch, dann hat er einen Assistenten angestellt, der neben ihm stand auf dem Streitwagen, hat zugeflüstert. Sieh hinter dich, denk daran, dass du nur ein Mensch bist, du bist sterblich. Weil sonst kann dir den ganzen Ruhm in den Kopf steigen. Wenn jemand, der sehr mächtig ist und sehr viel Erfolg hat, ist sehr einfach, dass man pufft ab, dass man stolz wird und denkt, ich bin jetzt der Beste. Aber er hat gewusst, man muss vorsichtig sein, deshalb die Erinnerung an die eigene Sterblichkeit ist ein guter Weg, um ein bisschen demütig zu werden. Ich bin nur ein Mensch, ich bin sterblich. Eines Tages bin ich auch nicht mehr. Auch interessant, ich habe mich ein bisschen auseinandergesetzt mit dem Thema, auch in benediktischen Klöster, der heilige Benediktus hat eine Regel geschrieben für die Mönche, Benediktinerregel. Dieses Jahr war ich bei Salzburg in einem Benediktinerkloster. Dort habe ich den Bruder David Steindl-Rass getroffen. Vielleicht kennt man den. Der ist 97, glaube ich jetzt. Seit 70 Jahren Mönch. Und dann auch Bestseller-Autor, viele Bücher geschrieben zum Thema Dankbarkeit. Auch ein schönes Thema. Und sie haben mir erzählt, in der Benediktinerregel heißt es auch, halte dir den Tod täglich vor Augen. Das ist eine Praxis, die die Mönche täglich tun, sich dämmt zu werden. Und auch in der Bhagavad Gita, Krishna sagt, Janma Mrityu Chara Vyadhi Dukkha Doshanu Darshanam. Dukkha Doshanu Darshanam. Darshan, sehen. Krishna sagt, Wissen, wahres Wissen bedeutet, die Probleme von Geburt, Alter, Krankheit und Tod zu verstehen. Zu verstehen, das ist ein Problem. Ich werde alt, ich werde krank, ich muss sterben, ich werde wiedergeboren. Das ist ein Problem, ich will das nicht. Das zu sehen, dass dieses Problem Dosha Darsha noch zu sehen, das bedeutet Wissen, wahres Wissen. So, für diejenigen, die aufrichtig spirituelles Leben führen wollen, ist die Auseinandersetzung mit dem Tod unausweichlich. Das ist unerlässlich. Warum? Weil die Sterblichkeit, unsere Sterblichkeit, hilft uns daran zu erinnern, dass wir wenig Zeit haben, kurze Zeit, und es zeigt uns, was ist wirklich wichtig. Quasi, was ist angesichts unserer Sterblichkeit, was ist wirklich noch wichtig? Das ist eine gute Übung. In Zürich habe ich viele Jahre Bhakta-Kurs gemacht. Da haben wir eben so ein Sterbeseminar gemacht. Dann gingen wir zum Krematorium in Zürich. Und dann haben wir dort, sehen wir dort die Leichen, dann gehen wir in den Kühlraum, dann macht sie den Sarg auf, und dann siehst du eben die Hülle dort. Und die Verwirklichung, die man hat, die Seele ist weg, das ist nur noch eine Hülle, oder? Und danach, nach dem Besuch, haben wir immer so eine, mussten die Studenten, Baktus, mussten ein Essay schreiben und so Fragen beantworten. Stell dir vor, du hast nur noch ein Jahr zu leben. Oder du hast nur noch einen Monat zu leben. Oder stell dir vor, du hast nur noch 24 Stunden zu leben. Was würdest du tun? Oder schreib einen Abschiedsbrief an den Menschen, den du am meisten liebst. Was sagst du ihm? Was, einen Brief, eine Seite. Was möchtest du den Menschen, der dir am liebsten ist, was möchtest du ihm noch sagen? Wenn du weißt, ich sterbe. Oder, eine Übung war auch, was würdest du auf deinem Grabstein natürlich will haben? Wir kremieren meistens uns die Asche wird kremiert und die Asche wird in Gang geworfen, aber wenn du einen Grabstein hast, was würdest du draufschreiben? Ein Bach hat gesagt, bin kurz weg, komm gleich wieder. Das fand ich echt gut.
Oder der Körper.
So, aber diese Reflexionen können helfen. Es ist gut, sich ein bisschen zu Gedanken zu machen. Ich bin sterblich, oder? Im Mittelalter haben so Philosophen und große Dichter, was sie gemacht haben, ist einen Totenschädel auf den Schreibtisch gestellt, um sich daran zu erinnern. In Zürich habe ich auch sowas, also keinen Totenschädel, aber ich habe ein Poster mit 4000 Felder. 4500 Felder. Weil man sagt, so ein Mensch, wenn jemand lange lebt, lebt er vielleicht 88 Jahre im Durchschnitt. Also das ist schon sehr, sehr optimistisch gerechnet. Und 88 Jahre sind ein bisschen mehr als 4500 Wochen. Und dieses Poster hat 4500 Felder. Und wenn eine Woche vorbei ist, nehme ich einen schwarzen Stift und fülle es aus. Und so kann ich sehen, wie viele Wochen schon verstrichen sind und wie viele ich noch vor mir habe. Ich bin gut in der Hälfte. Ich bin 47, werde ich bald 48, also mehr als die Hälfte schon vorbei. So, das ist eine gute Übung, jede Woche am Sonntagabend. Okay, eine Woche vorbei. So, das sind Dinge, die wir tun können, um etwas bewusst zu sein über unsere eigene Sterblichkeit. Jetzt, wir wissen, dass eben der Zeitpunkt ein Prüfstein ist. Und deshalb ist es auch hilfreich zu verstehen, was passiert überhaupt im Tod? Was passiert genau? Da gibt es sogar einen wissenschaftlichen Bereich, das heißt Thanatologie, von Thanatos, der Tod. Und diese Thanatologie, die beschäftigt sich mit dem Tod, dem Sterben und auch den psychologischen, biologischen, sozialen, kulturellen Aspekten, die versuchen zu verstehen, was passiert genau beim Tod aus psychologischer Sichtweise, medizinischer Sicht. Die untersuchen auch so Nahtoderfahrungen. Da gibt es hier viele Studien, da gibt es viele Berichte. Menschen, die sterben, aber dann zurückkommen. Und dann erzählen sie, was sie erlebt haben. Das haben wir sicher auch schon mal ein YouTube-Video gesehen oder was davon gehört. Und interessant ist, wenn man diese Erzählungen nimmt und vergleicht mit dem, was die vedischen Schriften sagen, sieht man, dass es bestätigt wird. Ne? So, viele erleben, dass es plötzlich dunkel wird. Also wenn man stirbt, wird es dunkel. Dann irgendwann geht ein Licht an und dann verlässt die Seele durch einen Kanal mit großer Geschwindigkeit den Körper. Und dann hat man diese Lebenserinnerung oder Lebensfilm und dann kommt man aus dem Körper raus. Das ist fast alle, die solche Erfahrungen machen, bestätigen das. Jetzt die Upanishaden, die vedischen Schriften, die geben Beschreibungen, dass wenn die Seele stirbt, oder wenn die Seele stirbt, wenn der Körper stirbt, dann die Seele, was passiert ist, weil die Seele ist im Herzen und durchdringt den ganzen Körper mit Bewusstsein. Im Moment des Todes zieht sich die Seele zurück. So, das Bewusstsein zieht sich in das Herzen zurück, zur Seele. Das heißt, die Seele verliert den Kontakt mit den Organen, Sinnesorganen. Also man kann nicht mehr hören, nicht mehr sehen, nicht mehr riechen, weil das Bewusstsein ist ins Herz zurückgezogen. Und deshalb ist es dunkel, man kann nichts mehr sehen. Und dann die Überseele öffnet einen Kanal, durch welchen die Seele den Körper verlässt. Das wird beschrieben, das sind 118, nicht 180, sondern 118, sogenannte Nadis. Nadis sind so feinstoffliche Kanäle im Körper. Und die Seele verlässt durch einen dieser Kanälen den Körper. Es wird gesagt, wenn die Seele überhalb des Herzens einen Kanal verlässt, dann ist es glücksverheißen, unterhalb des Herzens eher niedrige Geburt. Es gibt so eine ganze Wissenschaft. Und auch das, und interessant ist ja, dass die meisten haben die Erfahrung von einem Lebensfilm. Dass während sie mit Geschwindigkeit aus dem Körper raus gepusht oder nur rausfahren oder rauskommen, haben sie nochmal so einen Lebensfilm, und zwar rückwärts, vom Zeitpunkt vom Tod, rückwärts bis zur Kindheit. Ups, gut. So, und das Interessante ist, es ist nicht nur ein Film, dass sie das ganze Leben sehen in kurzer Zeit, sondern sie erleben es auch nochmal. Und nicht nur das, sie erleben es auch aus mehrseitiger Perspektive, auch als Beobachter. Und sie sehen, was sie falsch gemacht haben. Oh mein Gott, ich habe meine Frau so schlecht behandelt, ich habe meiner Mutter was gesagt, dass sie verletzt hat, ich habe hier was gestohlen, ich habe das falsch gemacht. All diese Dinge sehen wir und erkennen. Ja. Das ist ein sehr eindrücklicher Film. Das ist der Lebensfilm. Und dieser Lebensfilm, das ist ja auch interessant, weil das hat damit zu tun, was wir in diesem Vers gelesen haben. Das Bewusstsein im Zeitpunkt des Todes entscheidet, wo wir hingehen. So, das Bewusstsein im Zeitpunkt des Todes hängt davon ab, was wir in diesem Film sehen, beziehungsweise was wir in unserem Leben gemacht haben. So, wir entscheiden mit unseren jetzigen Handlungen, entscheiden wir, was für einen Film wir schauen. So, und ich weiß nicht, es gibt verschiedene Kategorien von Filmen. Ich weiß nicht, was für einen Film ihr schauen wollt. Ein Drama, eine Komödie, ein Horrorstreifen. hoffentlich wollen wir einen Krishna-bewussten Film sehen, oder? Und das ist die Idee des spirituellen Lebens. Durch die spirituelle Praxis, heute sind wir hier am Sonntag und wir singen zusammen, wir tanzen vor den Deities, wir hören über Krishna und essen Prasadam. Das prägt uns. Oder? Und das sind sogenannte Samskaras, die unser Bewusstsein prägen. Und umso mehr solche Prägungen, umso besser. Weil dann, wenn wir ganz viele Radha Yatras erlebt haben, viele Janmasthami-Feste, viele Sonntagsfeste, Mangalarti und Austausch und Chanting, dann unser Lebensfilm, da wird immer Jagannath kommen und Krishna, und dann wird es einfacher, sich an Krishna zu erinnern, weil wir unser Leben Krishna bewusst gelebt haben. Und diese Samskara ist interessant. Im Mittelalter gab es diese Siegel, ne? Wenn jemand einen Brief geschrieben hat, dann wurde der Brief eingepackt und dann wurde ein bisschen Wachs draufgetröpfelt und dann mit einem Siegel draufgedrückt. Das hat dann einerseits der Brief war zugemacht, oder man konnte nicht öffnen, und das Siegel war dann immer auch ein Statussymbol. Jeder große Fürst oder König oder seine eigenen Gravur, sein eigenes Siegel, der seine Macht auch repräsentiert. Und, aber dieses, der Siegel, das war oft ein Stempel oder auch ein Ring, der dann in den Wachs reingedrückt wird. Oder? Und das ist eigentlich, was Samskara auch ist. Oder? Das Samskara ist unser Bewusstsein. Und unser Bewusstsein ist sehr aufnahmefähig oder flexibel. Und durch die, das, was wir in unser Bewusstsein reinlassen, durch unsere Wahrnehmung, das macht einen Eindruck. Wie der Siegel im Wachs, so auch unser Bewusstsein, kommen Eindrücke rein aufgrund von dem, was wir erleben. Und deshalb sollten wir eine Art von Leben führen, die eben möglichst viele spirituelle Eindrücke gibt, spirituelle Prägungen, damit wir uns dann im Zeitpunkt des Todes an Krishna erinnern können. Und jetzt zum langsam zum Abschluss zu kommen, und dann können wir gerne öffnen für Fragen und Diskussionen. Bis jetzt haben wir darüber gesprochen, dass die Naturalisten versuchen, den Tod zu verdrängen, Spiritualisten sind sich des Todes bewusst, und bereiten sich auch darauf vor, weil wir wissen, dass dieser Zeitpunkt unsere eigenen Sadhana prüft. Jetzt, da gibt es noch eine andere Dimension, dass der Tod wird uns alles wegnehmen. Also im Prinzip ist der Tod etwas sehr Grausames, weil der Tod reißt uns gewaltsam alles von uns weg, was uns lieb und vertraut ist. Ne? Manchmal, weiß nicht, verlieren wir unser Handy, oder? Oh mein Gott, ich habe mein Handy verloren. Und die Welt bricht zusammen, oder? Weil mein neues iPhone, wo sind wir jetzt? 16, 17? Also, mein neuestes iPhone habe ich verloren. Und die Welt bricht zusammen, oder? Aber wenn wir sterben, verlieren wir alles. Der Tod nimmt uns alles weg, nicht nur das iPhone. Alles, was wir besitzen, alles. Oder? Nicht nur alle Güter und Besitztümer, der Tod nimmt uns auch unsere Freundschaften weg, unsere Beziehungen, die Menschen, die wir lieben, alles. Und nicht nur das, der Tod nimmt auch unsere Identifikation weg, unsere Rolle, alles. Und deshalb ist der Tod, das ist schon eine krasse Erfahrung, kann man sagen. Aber der Prozess des Alterns gibt uns eine Gelegenheit, uns freiwillig auf den Tod vorzubereiten. Also diese vier Briefe von Yamaraj, die Idee ist, wenn ich alter werde, lasse ich freiwillig los. Weil der Tod nimmt sowieso alles weg. Anstatt dass ich an allem festhalte und festgreife, lasse ich los. Ich weiß, okay, der Tod kommt, ich lasse los. Und das ist das Varnashram. Das ist die Idee von unseren, die verschiedenen Stufen, und dann auch Vanaprast, oder? In der materiellen, in der deutschen oder in unserer Gesellschaft hier, du arbeitest hart und dann mit 65 wirst du pensioniert, oder? Und dann möchtest du das Leben noch genießen. Dann genießen wir noch richtig, oder? Das, aber vedisches Konzept ist genau das Gegenteil. No? Wenn wir älter werden, dann das ist nicht die Zeit, wo wir dann anfangen zu genießen. Das ist die Zeit, wo wir bewusst loslassen. Weil wir wissen, Genuss, wir haben genossen, das Leben ist jetzt langsam vorbei. Jetzt muss ich mich wirklich konzentrieren auf den Wahnsinn des Lebens. Ja. So, deshalb gibt es diesen, in allen mystischen Traditionen gibt es dieses Bewusstsein von stirb, bevor du stirbst, oder sterbe, bevor du stirbst. Das heißt, dass man freiwillig einen inneren Tod durchlebt, in dem Sinn, dass man schon freiwillig loslässt und Dinge. Und das Wichtigste, was wir eigentlich loslassen müssen, ist was? Unser Ego, die Upadis. Upadis sind Bezeichnungen, mit denen wir uns identifizieren. Ne? Das heißt, Sarvopadi vinirmuktam tat paradvena nirmalam rishikesha rishikesha sevanam bhakti uchate. Dass wenn ich Bhakti ausführe in so einem Dienst, dann gibt es eigentlich zwei Nebeneffekte, also wenn ich meine Sinne in den Dienst von Rishikesh, dem Meister der Sinne, beschäftige, dann werden die Sinne werden gereinigt und ich werde frei von allen Upadis. Upadi ist, ich bin. Ich bin ein Deutscher, ich bin ein Mann, ich bin intelligent, ich bin reich, ich bin der Tempelcommander oder ich bin der Chef-Töpfewäscher. alle unsere Identifikationen, die wir haben, ich bin dieser, ich bin jenes, und wir alle haben unsere, weil wir schauen in den Spiegel und denken, das bin ich, oder? Aber in Wirklichkeit sind das nur Konzepte, weil wir sind eine Seele, die damit nichts zu tun hat. Die Seele ist einfach ein Diener von Krishna. Und wenn wir sterben, geht es darum, wieder zu verstehen, ich bin ein Diener von Krishna, ich möchte zu Krishna. Und alles, was ich hier in dieser Welt aufgebaut habe, an Ideen und Ego, sollte ich loslassen. Und deshalb, in allen Traditionen gibt es dieses Konzept. Zum Beispiel im Sufi, der bekannte Rumi, bekannter Sufi-Meister, er sagt, warum bleibst du in Gefangenschaft, wenn die Tür so weit offen steht? Verlasse deine kleine Welt, stirb vor deinem physischen Tod und entdecke das Ewige. Also eben dieser Punkt, bevor der Tod kommt, lass schon los. Auch im Christentum, Jesus sagt, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. So ein ähnliches Prinzip. Und natürlich in unserem Verständnis auch geht es darum, das Ahankara, das Ego, loszulassen. So, und das ist auch der Prozess der Transformation. Transformation bedeutet, dass ich plötzlich andere. Transformation ist nicht nur eine äußere Sache, okay, ich werde jetzt ein Hare Krishna und habe andere Kleider und Tilak und jetzt bin ich transformiert. Die Transformation heißt, meine Wünsche, also mein Charakter, vor allem auch meine Wünsche, was mir wichtig ist, meine Prioritäten, all das wandelt sich. Und anstatt dass ich im Zentrum stehe, ich und mein, steht Krishna im Zentrum, ich möchte Krishna dienen. Aber manchmal diese Transformation, die finden nicht wirklich statt, weil wir gewisse, gibt es verschiedene Blockaden, die uns zurückhalten. Und das ist auch Sachinandaswami spricht über das Thema. Und damit schließe ich ab. Er sagt vier Dinge, die als Hindernisse dastehen, damit die Transformation, dass sie nicht stattfindet. Das eine ist, Veränderung ist nicht nötig. Ich brauche nichts, mir geht's gut. Ne? Man fragt, wie geht's dir? Mir geht's gut. Und auch bei den Devotees manchmal, ja, ich bin ein Devote, ich chante Hare Krishna und ich befolge die vier Regeln im Prinzip, aber ich befolge vielleicht drei davon, aber ich bin okay. Alles ist gut. Ich brauche keine Veränderung. Ich bin ja ein guter Devote. Krishna wird dann schon schauen. Das ist, wenn ich diese Mentalität habe, Transformation wird nicht wirklich, da wird nicht viel passieren. Veränderung ist nicht möglich. Ich habe schon so viel probiert, aber ich bin halt so, wie ich bin. Ich kann mich nicht ändern, oder? Wenn ich denke, ich kann mich nicht verändern, dann auch schwierig. Oder man denkt, Transformation, ja, das passiert automatisch. Ich muss nur ein guter Devotee sein, oder ich muss nur bei der ISKCON sein, und dann werde ich automatisch an einen Gott gewandt. Das ist auch ein Problem, weil natürlich passiert es, wenn ich einfach mich Krishna hingebe, dann werde ich schon alle guten Eigenschaften entwickeln. Das besagt das Bhagavatam. Aber es ist nicht ein unbewusster Prozess, sondern braucht immer noch innere Arbeit. Und das vierte ist, Veränderung ist zu schwierig. Es ist zu schmerzhaft. Transformation, das ist zu schwierig. Das möchte ich nicht machen. So diese Mentalitäten können eine Transformation blockieren. Deshalb ist es so wichtig, dass wir ehrlich sind, aufrichtig reflektieren und eben bewusst eine innere Arbeit auch angehen. Und wenn wir das tun, dann können wir eben dieses Loslassen auch fördern. Und wenn der Tod dann wirklich anklopft, Haribol, wir sind ready. Und für den Devotee ist der Tod dann wirklich nur ein Übergang. In Prabhupada gibt es das Beispiel mit der Katze. Dieses kleine Kätzchen-Baby packt hier am Nacken. Ne? Wenn mit den Zähnen packt die Mutterkatze das kleine Kätzchen am Hals und trägt es mit. Die gleiche Katze mit den gleichen Zähnen schnappt sich eine Maus und tötet sie. So für den Materialisten ist der Tod wie für die Maus. Der Tod kommt. und nimmt alles weg. Schrecklich. Für einen Devoten, wenn der Tod kommt, ist wie die Mutter, die das Kätzchen wegträgt. Weil Krishna sagt, ich bin der Tod. Wenn ich mich auf den Tod vorbereitet habe, kann ich einfach, merke ich gar nicht, ein fließender Übergang zurück in die ewige spirituelle Welt. Wenn ich mich eben an Krishna erinnere, im Zeitpunkt des Todes, weil ich mein ganzes Leben schon Krishna-Bewusstsein praktiziert habe. Wie Prabhupada das in der Erläuterung sagt, diese Erinnerung, das Chanten des heiligen Namens, ist der beste Weg, sich an Krishna zu erinnern. Aber es ist nicht so, dass jemand, der nicht Krishna-Bewusst war, sich dann einfach so schnell erinnern kann, sondern es ist die Übung, die Praxis im Leben, die uns hilft, im Zeitpunkt dann wirklich an Krishna zu denken. Hare Krishna,
Hare Krishna,
Krishna Krishna,
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna. Gut, das war jetzt ein bisschen ein schweres Thema, aber ich dachte, es ist gut, wenn man über das auch mal spricht. Dann wollen wir schauen, ob es Fragen oder Kommentare dazu gibt. Genau. Ja, okay. Ich will noch mal.
Das Thema. Frage. Materialisten möchten, oder die meisten möchten nicht in ein spirituelles Leben gehen, weil hier sagt man, kann man kaum was genießen. Ich muss mich ihnen sagen, ich muss ihnen sagen, ich muss ihnen sagen. So, und ich gehe dahin jetzt, ich werde zum Mönchstab praktisch dann und ich kann das Leben nicht mehr genießen. Oh, das will ich aber nicht. So, das ist die Frage, können die Menschen, die später das Leben betreiben, das Leben auch genießen? So. Und dazu ist auch die gleiche Frage danach, dann zu dem Tod danach. Wenn sie die Menschen, wenn die Antwort jetzt ja ist, wie ist es dann mit dem Yamaraja nachher kommt, mit dem das Leben nicht mit dem Wald genießen und mit dem Yamaraja hinterher dann?
Okay, Srila Prabhupada wurde einmal gefragt, was ist das Ziel des Lebens? Und Prabhupada hat gesagt, to enjoy. Prabhupada hat gesagt, das Ziel des Lebens ist zu genießen. Das Ziel des Lebens ist zu genießen, sagt Prabhupada. But you have to know how to enjoy. Aber wir müssen lernen, wie wir genießen. Wir müssen lernen, und der wahre Genuss finden wir in der liebevollen Beziehung zu Krishna. Das ist genussvoll, das ist wunder, das ist schön, freudvoll. Das Krishna-Bewusstsein. Also diese Kunst müssen wir lernen, weil der sogenannte Genuss, den wir durch die materiellen Sinne erfahren, Dukkha Yunaya Yedate Adhyantamanta Kanteo, Krishna sagt, oder, dass diese Arten von Freuden, die sind eigentlich die Quelle des Leidens. Weil es hat einen Anfang und ein Ende. Die Freuden in dieser Welt sind zeitweilig. Das ist kurzfristig. Natürlich gibt es Freude. Ich kann mich erinnern, einmal habe ich auch so eine ähnliche Klasse gegeben und am Schluss hat jemand gesagt, der war zum ersten Mal auf Besuch und hat dann zu Moses gegessen und gesagt, euer Essen ist echt gut, aber die Philosophie ist so pessimistisch. Schreckliche Philosophie. Aber der Punkt ist, dass wir müssen lernen, was wirklich Freude oder Glück ist, was wirklich Genuss ist. Und das finden wir im spirituellen Leben. Oder? Und das ist, was Prabhupada gekommen ist, um uns zu geben. Dass wahre Freude finden wir in Devotional Service. Dann können wir genießen, indem wir Krishna Genuss geben. Und weil wir Teil von Krishna sind, werden wir auch diesen Genuss erfahren und zufrieden sein. Ja. Aber den zweiten Teil der Frage habe ich nicht ganz verstanden.
Genau, mit dem Genuss, wenn wir das Leben genießen, das bedeutet Menschen, dann ist es dann, gibt es keine Anhaftung mehr. Ne? Dann kommt der Yamaraj und dann sind wir befreit. Ne? Oder wir sind ja doch jetzt angehaftet an Krishna.
Genau, aber das ist ja, spirituelles Leben bedeutet Anhaftung an Krishna und Loslösung von der materiellen Welt. Das ist der Vorgang. Und das Schöne am Krishna-Bewusstsein ist, dass es eben positiv ist. Eigentlich der Fokus ist nicht so sehr auf die Loslösung, sondern der Fokus ist eigentlich mehr auf die Anhaftung. Also Parandrish Bani Vartate, ein höherer Geschmackentwicklung ist die Lösung, oder? Das heißt, ich versuche möglichst viel Freude im Krishna-Bewusstsein zu entwickeln, damit ich die materiellen Freuden ganz einfach loslassen kann. Also das ist der Ansatz. Jetzt glaube ich, wie ist dein Name?
Nitai
Kunamai. Ich glaube, du warst der Nächste, der eine Frage hatte. Und dann gehen wir zurück dort auf die Sitzbank. Ja.
Ja, vielen Dank für den gut vorbereiteten Vortrag.
Ich bemühe mich, etwas zusammenzustellen.
Meine Frage ist, wir hören öfters von Begebenheiten, wo Personen am Ende ihres Lebens sehr viel Barmherzigkeit bekommen. Ajamil ruft seinen Sohn und die vier Mutters kommen und er kriegt wieder die zweite Chance oder auch irgendwelche anderen Begebenheiten in dieser Richtung. Auf der anderen Seite hört man, wie du es auch gesagt hast, es geht um innere Arbeit. Ich habe auch schon öfters die Aussage gehört, ich glaube, von Bhakti Vinod Thakur, du kannst tausende Jahre fortfahren mit Chanten, aber das mag nicht bedeuten, dass du wirklich zu Krishna kommst. So, ich sehe mich oft in diesem Dilemma, dass ich sehe, okay, ich bemühe mich und ich hoffe auf Krishnas Barmherzigkeit, aber letztendlich ist es wirklich Krishnas Barmherzigkeit, die mich zurückbringt. Ich fühle mich oft manchmal sehr, oft schon hoffnungslos, wenn ich merke, ich kann eigentlich gar nicht so viel tun.
Ja.
Vielleicht magst du noch
etwas. Ja, ja. Danke, ist ein wichtiges Thema. Natürlich, wir hatten jetzt ja gerade Kartik gefeiert und das ist ja der ganze Kartik-Monat steht in diesem Thema, in diesem Rahmen. Bemühung und Barmherzigkeit, die zwei Punkte. Oder ich kann mich bemühen und das ist alles, was ich machen kann. Ich kann mich bemühen. Aber durch meine Bemühung hoffe ich dann, die Barmherzigkeit von Krishna auf mich zu ziehen. Ja. Und was interessant ist, was du gesagt hast, diese Aussage von Bhaktivinoda Thakur, man kann für tausende Leben kann man chanten und nicht Liebe zu Krishna erwecken. Und interessant, dass wir mögen das Ziel kennen, das Ziel ist reine Liebe zu Krishna. Wir mögen den Vorgang kennen, Sadhana Bhakti, das Chanten der heiligen Namen Gemeinschaft. Und wir mögen den Vorgang ausführen und das Ziel kennen und trotzdem nicht Fortschritt machen. Und da braucht es eben noch eine andere Komponente, das ist Vaishnava-Kultur auch. Im Sinn von, wenn wir liebevollen Austausch pflegen und tiefe Freundschaften entwickeln und demütiges Herz haben, tolerant, demütig sind, dann entwickeln wir Eigenschaften, die sehr anziehend sind für Krishna. Das heißt, spirituelles Leben ist nicht nur das, da geht es nicht nur darum, was wir tun, sondern vor allem, wer wir sind oder wer wir geworden sind durch den Vorgang. Also unser Charakter, unsere Persönlichkeit, die wir entwickeln und kultivieren. Das ist eigentlich essentiell auch. Das gehört dazu, zu diesen Komponenten. Und für das benötigt auch innere Arbeit oder dieses bewusste Bemühen. Aber dann natürlich, schlussendlich sind wir immer abhängig von Krishnas Barmherzigkeit. Das ist auf jeden Fall so. Aber dann eben, was erweckt diese Barmherzigkeit? Und das wissen wir aus den Schriften und aus den Erzählungen, sehen wir, was Krishnas Barmherzigkeit anzieht. Und das sind Eigenschaften wie Demut, Geduld, Toleranz, den liebevollen Austausch, den Vaishnavas zu dienen und schlussendlich die Barmherzigkeit der Vaishnavas. Also das spirituelle Meister zufriedenstellen, die Vaishnavas zufriedenzustellen. Der Segen der Vaishnavas ist schlussendlich das, was Krishnas Barmherzigkeit dann auch anzieht. Und da können wir versuchen, in unserem Leben ja, auch einen gewissen Fokus zu setzen. Oder? Ich versuche zu chanten, ich versuche meinen Sadhana zu machen, aber dann versuche ich möglichst im Austausch mit den Vaishnavas Guru und Krishna erfreuen, durch mein Wesen, durch meine Person. Ja, nichts Neues, das weißt du sicher alles schon und lebst es auch, aber ein paar Gedanken dazu. Ja. Aber es ist ein wichtiges Thema. Danke. Ich glaube, Prabhu dort neben. Ah ja, genau, er war zuerst und dann. Und der Tempelpräsident muss mich dann einschränken, wie die Zeit abgelaufen ist.
Hare Krishna. Hare Krishna. Ja, vielen Dank erstmal für den Vortrag. Ja. Gegen Ende haben Sie über den Übergang von dem menschlichen Dasein in die spirituelle Welt gesprochen. Mhm. Wie genau kann man sich das vorstellen, wenn man dann zum Zeitpunkt des Todes dann diese Reise antritt und wie genau. ja, wie genau schaut diese Reise aus? Also ist das, das finde ich irgendwie nicht greifbar.
Ja, okay, ja. Also meine, in Bhagavatam finden wir tatsächlich sehr, sehr grafische, bildhafte Vorstellungen von, dass ein Vimana, das heißt ein Vaikuntha Fluggefährt, also dass die Vishnu-Dutas sind die Boten von Vishnu, die erscheinen und bitten dich, laden dich ein, auf dem Vimana, auf dem Flugobjekt Platz zu nehmen und die bringen dich dann in die ewige spirituelle Welt. Das wird tatsächlich so beschrieben. Ne? Im Falle von Dhruva, zum Beispiel Dhruva Maharaj. Und in anderen Fällen auch wird das so beschrieben. Der Hauptpunkt ist, dass wenn ich, weil an was, wo geht mein Geist hin, wo geht meine Gedanken hin? Dort, wo ich am meisten Anhaftung habe, dort, wo ich am meisten Liebe habe. Wenn jemand völlig verliebt ist, an was denkst du? Immer an deine Freundin. Auch wenn du gar nicht willst, du denkst automatisch an sie, oder? Und deshalb, wir müssen diese Liebe für Krishna entwickeln, und wenn wir diese Liebe für Krishna haben, dann werden wir sicher an Krishna denken, und wenn wir an Krishna denken, dann eben Krishna verspricht, werden wir auch diese spirituelle Natur erlangen. Und dann wird er uns zu sich nehmen. Ob es mit einem Flugobjekt ist oder direkt. Ich habe es selber auch noch nicht erlebt, aber wir werden es dann sehen. Ja. Also die Schriften beschreiben das so.
Danke sehr.
Du hast gestern darüber gesprochen, dass diese eine Untersuchung gemacht worden ist in religiösen Gruppen und dass in diesen religiösen Gruppen 94% oberflächlich ihr spirituelles Leben praktizieren.
Sei nüchtern, oder?
Genau. Und dann ist mir das so, ja, irgendwo denke ich, kann das tatsächlich, ist es so, dass viele Devotees so oberflächlich auch das Krishna-Bewusstsein praktizieren. Und dann habe ich dann so darüber nachgedacht, dass Bhakti Baba Swami hat mir gesagt, dass seine Schüler viele chanten ihre Runden nicht. Und so der Guru hat ja die Aufgabe, die Schüler zurück zu Krishna zu führen, wenn er die dann angenommen hat. Oder der Vater hat seine Kinder in die Welt gesetzt und die Verantwortung, sie zurück zu Krishna zu bringen. Und dann merkt man, das ist ein Problem. Und hätte man lieber nicht machen sollen, oder der Guru hätte die Schüler gar nicht annehmen sollen, oder was auch immer, das ist schon nicht gerade einfach, dann nimmt er die ganzen Reaktionen auf sich. So, vielleicht sollte man irgendwie die Tests noch strikter machen, oder warten, bis die 94% wie so ein Sieg, ne? Das ist, die Zeit ist wie so ein Sieg, und dann, das war nur ein Gedanke.
Ja, wir haben, danke für die Gedanken dazu. Ist noch erschrecklich, oder? 94% praktizieren recht oberflächlich und etwa 6% praktizieren aufrichtig und sehr tief ernsthaft. Das ist eine Umfrage aus dem Jahr 2004, wo Tausende von Religionsgemeinschaften eine Umfrage, das sind die Praktizierenden selber haben ehrlich geantwortet, oder? Das ist eine wissenschaftliche Studie, wo dann eben zum Resultat kommt, dass Großteil der Menschen nicht so tief gehen in ihrer Praxis. Jetzt hier im Raum haben wir, weiß nicht, wie viele Personen wir haben, und kann man sich überlegen, zu welcher Kategorie gehöre ich? Gehöre ich zu denen, die einfach so ein bisschen mitmachen, oder gehöre ich zu denen, die sehr ernsthaft praktizieren und in die Tiefe gehen wollen? Und entsprechend kriegen wir halt unser Resultat. Ich glaube, du warst der Nächste, ja, und dann schauen wir.
Vielleicht im Anschluss an die Frage, ja. Ich habe mir überlegt, finde ich es nicht besser, wenn die überhaupt praktizieren, als wenn die nicht praktizieren?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein schöner Punkt, weil natürlich der Bhakti-Yoga, der Vorgang von Bhakti ist sehr kraftvoll, oder? Und jeder, der Bhakti praktiziert, und das beschreibt auch Prabhupada in der Bhagavad Gita, dass was immer du machst in Bhakti, geht nie verloren. So der Fortschritt mag vielleicht langsam sein, aber er ist da. Und das ist die gute Nachricht. Und danke, dass du es einbringst. Wir sollten ein bisschen positiv, heute haben wir viel, so ein bisschen schwere Kosten, wir müssen ein bisschen positiv sein, aber die Seele ist ewig, genau, die stirbt nicht. Und was immer wir tun, bleibt erhalten. Also wenn ich in diesem Leben 23% Krishna-Bewusstsein praktiziert oder erreicht habe, im nächsten Leben geht es mit 24%, also geht es weiter, oder das nächste Stufe sind 24%. So, das ist die gute Nachricht, dass wir das weiterführen können. Ja. Es wäre schon spannend, so ein Thermostat zu haben oder messen, so okay, wie viel Prozent Krishna-Bewusstsein habe ich schon? Sind es erst 7% oder schon 77%? Wäre spannend, oder? Aber kann man sich auch selber fragen, ein bisschen einschätzen, okay, wo stehe ich ungefähr?
Ja, aber Krishna weiß ja, was im Herzen los ist.
Krishna weiß es. Krishna ist im Herzen, Krishna weiß. Ihm können wir nichts vormachen. Ihm können wir nichts vormachen. Ja. Guru und Krishna, der Guru auch. Der Guru hat den Röntgenblick.
Ja, mein Guru auch.
Gut. Vielleicht noch ein, zwei Fragen. Kommen wir zum Abschluss. Ups.
Und zwar die schlimmste Vorstellung finde ich, also ich möchte Krishna auch keine Sekunde vergessen, und wer möchte das nicht. Und ist es dann möglich, dass man im nächsten Leben dann vom Mutterleibe schon an Krishna denken kann?
Das ist tatsächlich möglich, ja. Das Srimad Bhagavatam beschreibt, dass nämlich die Seelen, die schon praktiziert haben, also die ein Salaka sind, die haben tatsächlich im Mutterleib Erinnerung und beten zu Krishna. Gibt es im dritten Kanto des Bhagavatams, in Kapila Shiksha, wunderschöne Gebete. Ja. Und die Seele betet, oh, ich bin schon wieder im Mutterleib. Schon wieder. Ich verspreche, diesmal, sobald ich rauskomme, diesmal werde ich mein Leben dir widmen. Ja, diesmal werde ich ganz sicher ein Devote, vollständig, verspreche es dir. Sobald wir auf die Welt kommen, dann vergessen wir wieder alles, oder? Dann müssen wir zuerst wieder einen Buchverteiler auf der Straße treffen, der uns ein Buch gibt von Prabhupada. Und, ah, ja, genau. Ja.
Einige sterben auf den Schlag, okay? Einmal tot, ohne Problem. Einige leiden viel, mit Schmerzen sterben.
Ja.
Warum so?
Karma.
Karma nur.
Ja. Prarabdha Karma. Wenn wir den Körper bekommen, dann gibt es gibt manifestiertes Karma und unmanifestiertes Karma. Manifestiertes Prarabdha Karma, das heißt, den Körper, den wir haben, unsere Eltern, uns, wie wir aufwachsen, das Ausmaß von Glück und Leid ist bereits gegeben, wird gesagt. Also, jemand hat 30% Leid, 70% Glück, jemand anderes hat umgekehrt 70% Leid und 30% Glück. Das ist ein Karma, Prarabdha Karma ist gegeben. Und der Zeitpunkt des Todes und die Art und Weise, wie du stirbst, ist auch gegeben. Und das hat die Seele muss eine. Im Prinzip geht es ja immer, die Seele muss lernen. Das Leben ist wie eine große Universität und die Seele muss verschiedene Lebenserfahrungen machen. Und der Sterbeprozess kann auch ein Lernprozess sein. Und natürlich bei den Devotees, manchmal Krishna greift auch ein. Und also wenn es eine große Seele den Körper aufgibt, das kann auch Krishnas Barmherzigkeit dabei sein. Diese Faktoren spielen auch mit. Aber grundsätzlich ist es Karma. Und dann kommen wir langsam zum
Abschluss. Vielen Dank für den Beitrag, das war natürlich sehr interessant. Das funktioniert. Und ich möchte gerne wissen, was passiert in diesem Fall, wenn zum Beispiel die Devote hat die ganzen Leben praktiziert hat und danach ist plötzlich gestorben. Was danach passiert? Das geht um die Situation an, auch als ich verstanden habe.
Wenn jemand plötzlich stirbt, quasi ohne Vorbereitung.
Ja. Und er hat keine Chance, diese Zeit zu kriegen.
Das hatten wir ja in Zürich, hatten wir ja die, vor ein paar Wochen. Das ist ein Devotee vom Traum erfasst worden und ist dann an den Verletzungen gestorben. Sehr tragisch. Das ist natürlich auch, da fragt man sich, wieso passiert sowas einem Devotee, oder? Grundsätzlich, klar, ist schwierig zu sagen, was genau dann der Fall ist. Aber es heißt auch, dass wenn ein Devot in einer solchen Situation ist, wo er sich nicht erinnern kann, dann Krishna erinnert sich an ihn. Also da kommt auch dieser Barmherzigkeitsaspekt dazu, den wir angesprochen haben. Wenn ein Devot ein Leben lang sich bemüht hat und dann die Umstände sind vielleicht nicht so ideal, dann kann auch sein, dass Krishna dann die Erinnerung auch gibt. Weil Savasya Hamri Dusani Visto, Krishna sagt, ich bin Erinnerung vergessen. Er gibt dieses Wissen, Erinnerung vergessen, gibt Krishna von innen.
Also Prabhupada hat auch versprochen, dass er kann uns helfen und unser Spiritual Meister wahrscheinlich auch.
Ja.
Ja.
Auf jeden Fall.
Das ist als unsere Garantie ein bisschen.
Genau, da gibt es Garantie. Ich habe jetzt in diesem Vortrag mehr die eigene Bemühung betont, weil das mit der Barmherzigkeit sagen viele andere schon. Und weil die Barmherzigkeit ist schon da, aber durch unsere Bemühungen können wir noch mehr Barmherzigkeit anziehen. Also das ist, wie Sachinanand Maharaj sagt immer, versuch dein Best und Krishna macht den Rest. Do your best und Krishna macht den Rest. So, aber wir sollten unser Bestes tun, das ist unsere Aufgabe. Und natürlich dann machen wir uns abhängig von Krishna und seiner Barmherzigkeit. Und Krishna ist ja, Prabhupada sagt, Krishna ist begieriger, uns zu ihm zurückzubringen, als wir einen Wunsch haben. Und Krishna ist eigentlich sehr, Krishna wünscht sich, dass wir zu ihm zurückkommen. Krishna wird alles tun, um uns helfen. Speziell, wenn wir uns aufrichtig bemüht haben. Gut, ich denke, das ist ein schöner Punkt zum Abschließen. Hare Krishna, dann bedanke ich mich. Ramtaraj, Srimad Bhagavad Gita, Srila Prabhupada, Gop Premande.
Danke. Danke. Ich muss mal stoppen.